D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Der Jakob, der heißt nämlich eigentlich anders. Jakob war 2 Jahre lang mit einer Borderlinerin zusammen, einer Frau mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Wie das war, warum Jakob am Ende ja selbst eine Therapie gebraucht hat und was er aus der Beziehung gelernt hat, das erzählt er hier und heute. Willkommen Jakob. Angefangen hat die Beziehung eigentlich, wie viele Beziehungen anfangen, wo war das?
Das war auf einer Party, auf der ich sag mal, so ein bisschen aus sozialen Verpflichtungen war, aber eigentlich nicht besonders emotional investiert. Ich bin da einfach nur kurz vorbeigeschneit, weil ich noch nicht schlafen wollte. Und habe dann da diese Frau gesehen, die sehr ja, schön und süß und selbstvergessen zu der auch ganz guten Musik getanzt hat. Die hat mich auch irgendwann kurz angelächelt, weil sie den Spruch, der auf meinem T-Shirt fand, glaube ich, ganz gut fand. Ich habe mir dann zwei Bier Mut angetrunken und bin so ein bisschen um sie rumscharwenzelt und habe sie dann irgendwann angesprochen und bin an ihre Nummer gekommen. Sie ist dann relativ schnell auch von dieser Party verschwunden, aber wir haben uns dann über die nächsten Wochen, also wirklich pro Tag, mindestens 10 bis 20 Nachrichten geschickt.
Okay, und wie es dann weiterging, das erzählst du uns gleich. Außerdem Ulrich Hegerl. Er ist Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum in Leipzig. Er verrät, wo es eigentlich in solchen Fällen Hilfe gibt, wie Hilfe aussehen kann, wenn der Partner, die Partnerin psychisch krank ist möglicherweise. Dazu gibt es dann Neues von Philipp im Liebestagebuch. Da erzählt er uns heute zum letzten Mal von seinem Liebesleben. Herzlich willkommen.
D-Radio Wissen.
Tja, wir reden heute über die Beziehung zu einem psychisch kranken Menschen. Jakob, der war 2 Jahre lang mit einer Borderlinerin zusammen. Er erzählt seine persönliche Geschichte von ihm und der Ex und warum er am Ende dann selber eine Therapie gebraucht hat. Mir ist ganz wichtig, vorab zu sagen, dass es sich hier um eine individuelle persönliche Erfahrung handelt. Ja, es geht keinesfalls darum, jetzt Menschen mit psychischen Problemen über den Kamm zu scheren, pauschal zu verurteilen oder ähnliches. Jetzt zu Jakob und zu der Geschichte von dir. Du hast gesagt, es war total ungeplant. Ja, mitten in deiner Uni-Prüfungsphase, da hast du diese Wahnsinnsfrau kennengelernt. Erstmal auf einer Party, trotz Uni-Stress, seid ihr dann recht schnell ein Paar geworden.
Das ging relativ schnell, dass wir dann also zusammen waren. Es war auch, glaube ich, für uns beide sehr schnell klar. Und so kam das. Wir waren beide relativ verknallt dann, also sehr.
Sehr verknallt. Ihr habt ja. Euch wie viele Textnachrichten am Tag geschrieben?
Ich habe, glaube ich, in der ersten Woche gab es so einen Zähler, da waren es irgendwas zwischen 500 und 600 schon.
Das heißt, da war irgendwie was anders als bei Ladies sonst?
Ja, also das war diese Konversation, einfach immer, was man angeboten hat, es kam sofort was zurück. Viele Albernheiten, Witze und auch schon so ein bisschen Flirtereien. Und ich mochte die sehr gerne, ich fand sie sehr, also sie war auch exzeptionell schön. War wirklich jemand, nach der sich alle umgedreht haben, die auch ständig angesprochen wurde. Ich war sehr, sehr happy.
Und der Sex hat auch gestimmt?
Der Sex hat, das war tatsächlich eine ziemliche Offenbarung. Also ich hatte nicht das Gefühl, vorher irgendwie jemals besonders schlechten Sex gehabt zu haben, aber das hat doch nochmal alles in den Schatten gestellt. Ich weiß noch, dass mir beim zweiten Mal, als wir miteinander geschlafen haben, schon eigentlich Liebe dich rausgerutscht ist und mir das, ich sofort im Moment dachte, oh, war jetzt zu viel, aber sie hat es halt so auch sofort erwidert. Und das war einfach eine krasse emotionale Verbindung, so eine, was, ich will das nicht überhöhen, aber es ist eine quasi religiöse Erfahrung fast.
Und das hieß, das fühlte sich auch erstmal so an, als ob es von beiden Seiten gleich und ähnlich wäre von den Gefühlen her?
Total, das war ja das Besondere daran. Also es war so, ich hatte das Gefühl, okay, das ist einfach alles, was ich da gebe, kommt genauso zurück und wird gespiegelt und ich kann überhaupt nichts falsch machen. Das ist immer alles, was ich sage, ist immer genau richtig und total toll. Und sie sagt so, wow, das ist der totale Wahnsinn, das habe ich auch noch nie erlebt und genauso ging es mir ja auch.
Viel Bestätigung.
Genau, sehr, sehr viel Bestätigung. Ja.
Wann hast du dann zum ersten Mal gemerkt, nach wie vielen Wochen, Tagen, Monaten, keine Ahnung, irgendwie reagiert sie da anders oder komisch?
Das hat ein bisschen gedauert, also komisch fand ich das erst im Nachhinein. Das war, als sie dann zum ersten Mal nach so 5 bis 6 Wochen nochmal zu ihren Eltern gefahren ist und wir dann ein Wochenende getrennt voneinander. Wir haben vorher jeden Tag beieinander geschlafen, wenn wir in der gleichen Stadt waren. Und das waren wir eigentlich auch bis dahin gewesen. Und sie ist dann nach Hause gefahren und ich hatte einen alten Freund aus dem Ausland da. Wir haben bei einer alten Fußballtruppe, bei der wir sonst auch immer mitgespielt haben, habe ich ihn nochmal mit hingenommen. Wir haben gekickt, so eine generationenübergreifende Truppe. Wir haben mit denen 1, 2 Bier getrunken, sind dann abends noch um die Häuser gezogen. Ich habe die ganze Zeit sehr begeistert von meiner neuen Freundin erzählt und er hat ihm natürlich nochmal so erzählt, wie das entstanden ist. Und dann habe ich am nächsten Morgen verkatert eine SMS überlesen, in der sie so sagte, sie, ihr ging es jetzt gerade nicht so gut. Und ich dachte, okay, ich hatte dann selber noch ein paar Sachen zu tun und lag auch so ein bisschen im eigenen Sud noch.
Und du hast nicht sofort reagiert?
Und ich habe nicht sofort reagiert, sondern erst abends angerufen. Und dann war sie ganz, ganz reserviert erstmal. Und ich habe immer gefragt, was denn los? Und sie war sehr, wirklich sehr schroff. Und nachdem ich dann mehrfach nachgebohrt habe, weil ich ja schon das Gefühl vermittelte, das ist jetzt nicht mehr so, wie es so die ganzen letzten Wochen war, ist sie dann halt wirklich explodiert und fing auch an, schon mich anzubrüllen. Und ich würde doch lügen, ich hätte doch die SMS gelesen und ich hätte doch sofort antworten können. Und ich hätte sie total allein gelassen. Es war immer so ein Wechsel aus wüsten Beschimpfungen und bitterlichem Weinen auch, dass sie hat mir das Gefühl vermittelt, ich hätte da jetzt wirklich ganz, ganz grob was falsch gemacht.
Das war so die erste Situation, wo so eine extreme Reaktion kam. Wie ging es dann weiter? Gab es mehr solcher Situationen?
Das wurde dann immer häufiger, aber es hat tatsächlich eine ganze Zeit gebraucht, bis ich gecheckt, also ich bin halt vorsichtiger geworden. Ich habe versucht, ihr jeden Wunsch von Lippen abzulesen und oder von den Augen. Das hat auch ganz gut funktioniert am Anfang, aber halt nicht immer. Und es wurde immer häufiger. Das sind so im Nachhinein schon unzählige Situationen, wo ich dann auch, selbst wenn ich mal nur gesagt habe, so, wenn sie mal wieder schroff wurde, wie redest du denn mit mir, dann ist sie wirklich mit dem Fahrrad davongefahren, wenn wir irgendwie zum Beispiel zusammen zum See wollten mit Freunden. Aber wenn ich das dann angesprochen habe, dann wurde es halt nur noch schlimmer. Dann,
das heißt, du konntest nicht darüber reden, hey, was ist mit dir los? Warum reagierst du jetzt gerade so?
Nee, das kam relativ spät.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Jakob, was waren das für Situationen, die schräg waren? Hast du da mal so ein Beispiel?
Wenn ich weibliche Freundinnen, wo ich auch einige von habe, an denen ich nie jemals ein sexuelles Interesse hatte, mit denen ich aber einfach aufgrund von Studium oder anderweitigen Hobbys sehr gut befreundet war, auch schon über Jahre, die auch nicht mehr in meiner Stadt wohnten, wenn die dann vorbeikamen und ich die denen eigentlich vorstellen, meine Freundin denen vorstellen wollte, dann wurde es echt schwierig. Also da...
Also viel Eifersucht? Die da,
genau, also ich habe das als Eifersucht interpretiert, wobei ich ja eigentlich gesagt habe, du brauchst dir da wirklich überhaupt keine Sorgen machen und ich meine, ich würde dir die ja nicht vorstellen, wenn ich da wenn da irgendwas im Busch wäre. Wenn ich das Eifersucht genannt habe, also wenn ich mich gewagt habe, das Wort in den Mund zu nehmen, dann ist sie richtig explodiert. Dann wurde sie auch, also meistens gegen sich selbst gewalttätig, also hat sich viel die Arme zerkratzt oder reingebissen oder den Kopf gegen die Wand gehauen. Oder manchmal auch auf mich eingeschlagen. Also gerade dann, wenn ich in so Streitsituationen dann irgendwann gesagt habe, ich kam überhaupt nicht mehr zu Wort. Also ich, so mein erster Impuls bei sowas ist ja dann immer irgendwie, ich erkläre mich ein bisschen oder ich versuche das irgendwie zu relativieren. Aber da hatte ich überhaupt gar keine Chance zu. Ich habe versucht, was zu sagen und sie fiel mir sofort wieder ins Wort. Ich habe keinen einzigen Satz zu Ende gekriegt. Und dann irgendwann, natürlich bei mir auch eine Frustrationsgrenze, obwohl ich, glaube ich, da sehr hoch lag, erreicht gewesen, und wenn ich dann mal versucht habe, so ein Gespräch zu unterbrechen und zu sagen, so, ich lass so nicht mit mir reden, dann ist es auch passiert, dass sie mir hinterhergelaufen ist und auf mich eingeprügelt hat.
Was hast du dann gemacht? Bist du dann gegangen oder bist
du? Ich bin dann gegangen, ja. Aber also entweder hat sie mir Briefe geschrieben, dann die hatte ich 2 Stunden später schon im Briefkasten in meiner Wohnung dann, oder sie hat angerufen. Sie hat sich dafür entschuldigt, häufig auch mit sehr leidenschaftlichem Sex noch oder mit sehr, sehr viel Zuneigung. Hat dann auch immer so ein bisschen ansatzweise gesagt, so, ja, das ist ja jetzt schon ein bisschen irre. Ne? Also hat sie das Wort hat sie dann auch selber in den Mund genommen. Also so einsichtig war sie dann in diesen Momenten sozusagen, gerade nach so krassen Eskalationen. Aber sie hat halt nichts dran geändert. Und im Endeffekt war es dann doch hinterher wieder meine Schuld, wenn das dann so eskaliert ist, weil ich irgendwie das Wort eifersüchtig in den Mund genommen habe.
Ist das ein typisches Muster? Diese totale Liebe, Zuneigung, Supersex und dann wirklich totale Ablenkung, superschnelle Kränkung?
Ja, das ist, also habe ich auch natürlich erst hinterher gelernt, in ungefähr 1,5 Jahren therapeutischer Arbeit dann. Aber das ist ein ganz krasses Muster, dass die, mir fällt das immer ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil ich das nicht so diagnostizieren will. Ne? Aber es ist schon ein Muster, dass die Menschen mit so einer Persönlichkeitsakzentuierung oder wirklich mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung ein krasses Problem haben mit Nähe-Distanzregulierung. Dass sie beides irgendwie wollen, also entweder totale Nähe oder totale Distanz, aber beides auch nicht gut ist dann gleichzeitig. Und dadurch kommt dieser Mechanismus aus totaler Überhöhung und absoluter Abwertung dann auch zustande.
Wann hast du für dich festgestellt, gemerkt, oder wie hast du gemerkt, so geht's eigentlich nicht weiter?
mit der Beziehung ganz, ganz spät erst. Ich habe so darauf reagiert, dass ich, nachdem ich mal die Stadt wechseln musste aus beruflichen Gründen und wir weniger zusammen waren, Panikattacken bekommen habe, weil wir dann teilweise wochenlang durchgestritten haben abends am Telefon, weil ich wieder zu spät angerufen habe, eine halbe Stunde. Das ist das erste Mal nach so einer Woche ziemlich krass im Schlafentzug wegen dem nächtelangen Durchstreiten und am nächsten Morgen wieder um 8 auf der Arbeit sein gekommen, dass ich an einem Freitagabend im Bus saß auf dem Rückweg und auf einmal mich die absolute Panik überkommen hat, verrückt zu werden. Ich dachte, ich kann mich jetzt in die Klapse einliefern lassen, weil ich gerade so eine Angst davor habe, verrückt zu werden. Also so ein ganz komischer, so ein Zirkelschluss eigentlich, ne, wenn man das von außen betrachtet. Aber was ist denn jetzt hier eigentlich an deiner Wahrnehmung überhaupt noch echt? Und gleichzeitig immer so die Stimme im Kopf so, boah, das ist jetzt alles gerade nicht normal, du wirst gerade verrückt, du musst wahrscheinlich in die Psychiatrie und dich einweisen lassen und dich von deinem jetzigen Leben so verabschieden, so wie du es hast. Genau.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Du hast dir dann professionelle Hilfe geholt?
Ich bin dann da zu einem Psychotherapeuten, der mich erstmal so ein bisschen stabilisiert hat. Da wurde aber auch relativ schnell klar, dass die Paarbeziehung natürlich eine große, große Rolle spielt, weil das einfach die großen Konflikte waren, mit denen ich so in der Zeit zu tun hatte.
Und da gab es dann für dich auch so diese Erkenntnis, da geht es um das Problem Borderline?
Das kam dadurch, dass mir dieser Therapeut ein Buch empfohlen hat, das heißt Schluss mit dem Eiertanz. Und da geht es genau um solches Verhalten von Partnern, die halt diese Nähe-Distanz-Regulation einfach nicht hinkriegen. Da ist mir dieses Wort tatsächlich zum ersten Mal über den Weg gelaufen.
Konntest du ihr sagen, hallo, gibt es hier vielleicht ein Problem? Könnte das eine Borderline-Problematik sein?
Ich meine, sie hatte ja eine relativ schwierige Familiengeschichte, ohne da zu viel preisgeben zu wollen. Der Tod hat da schon krass regiert, möchte ich sagen, auch in ihrer frühesten Kindheit schon. Sie hat mit der Mutter so einen Deal gemacht, dass sie sich auch mal therapieren lässt. Das hat sie auch mal erzählt oder wurde mal thematisiert und nach so einem ganz, ganz krassen Ausbruch gegen Ende der Beziehung. Und da hat sie das dann wirklich mal in den Mund genommen und hat gesagt, ich bin, also meine Therapeutin damals hat gesagt, das geht so in Richtung Borderline wahrscheinlich. Das hat die so ein bisschen vermutet. Aber das, gleichzeitig schob sie wieder den Satz hinterher, aber das will ich nicht haben oder das finde ich total unsympathisch, weil diese Menschen sind so manipulativ. Ja, also sie hat es manchmal, es gab so ganz einsichtige Momente, aber wenn man dann irgendwie Therapie oder Paartherapie oder sowas ins, weil ich war ja schon in Therapie, ins Gespräch gebracht hat, schwankte das zwischen, ja, vielleicht dann nach meinem zweiten Staatsexamen. Oder halt, ich bin noch nicht Psycho, wenn es aus der Luft gegriffen wirkte.
Also letztlich hast du dich gekümmert, hast eine Therapie angefangen, aber sie hat am Ende dann doch nichts gemacht.
Sie hat überhaupt nichts gemacht. Das ist auch das, woran es dann gescheitert ist. Weil der Therapeut, den ich hatte, dann sagte, das ist eigentlich was, das muss man zusammen klären oder das müsste sie vielleicht auch mal für sich erstmal klären. Aber die Probleme, die ich hatte und die ich bei meinem Therapeuten besprochen hatte, haben sich fast immer auf eine Paarbeziehung bezogen. Und dann sagte der, dann müsste der Partner auch hier sitzen, wenn man hier Spielregeln sozusagen festlegen will und sie nicht mehr darunter leiden.
Aber sie wollte nicht mitkommen.
Genau, wollte sie nicht, nee.
Wann war dann klar, wir müssen uns eigentlich trennen, weil so funktioniert es nicht, wenn wir das nicht angehen?
Das ist so ein bisschen, das liegt auch so ein bisschen an meiner Persönlichkeitsanlage und meinen Wesensmerkmalen, glaube ich. Ich hatte ganz, ganz lange Angst vor diesem Gedanken, den überhaupt zu denken. Ich wollte nicht dran schuld sein. Und das ist halt auch so eine Komplementärstörung, sagen die Psychologen, die zu so einer Borderline-Geschichte ein bisschen passt, weil das Leute, die das machen, lange mitmachen, glauben, sie hätten das verdient und wollen um Himmels Willen nicht an Schuld am Ende der Beziehung sein. Und damit kriegt man sie dann auch immer wieder so dazu, das dann trotzdem noch aufrecht zu erhalten. Aber irgendwann habe ich schon gemerkt, so, also das muss eigentlich müssen wir in eine Paartherapie oder es wird nicht laufen oder ich werde bekloppt. Ich weiß nicht, ob man das beiderseitiges Einvernehmen nennen kann, aber es war dann so ein Telefongespräch, wo dann klar war, so sie sagt, wenn ich sie nicht so nehmen kann, wie sie ist, dann müssen wir es lassen. Und ich war aber halt auch nicht bereit, das jetzt so weiter mitzumachen. Ne?
Wie ging es dir dann? Erleichterung oder war es total hart?
Also ich würde immer noch sagen, es war die schlimmste Trennung, die ich jemals hatte, weil das so eine krasse emotionale Bindung an diese Beziehung gab, die ich vorher noch nicht empfunden hatte. Und andererseits war ich schon auch sehr erleichtert, dass ich mir diese Explosion, nenne ich die jetzt mal, nicht mehr antun musste und sozusagen mich um mich kümmern konnte.
Wie lange hast du das dann noch, die Trennung und diese ganze Geschichte aufgearbeitet mit dem Psychologen, Psychotherapeuten nach der Trennung?
Also ich war noch ungefähr so ein Dreivierteljahr in Therapie. Da ging es natürlich dann zwischendurch auch mal um andere Sachen. Weiß ich nicht, mein Aufschiebeverhalten oder solche Dinge. Das hat bestimmt noch mal so ein halbes Jahr gedauert, einfach um mir selber klarzumachen, ja, wenn ich sie jetzt mit irgendjemand anders sehe, auch dass ich diesen Schmerz werde aushalten können, wenn das so sein sollte.
Weißt du, wie es ihr heute geht, ob sie sich zum Beispiel Hilfe geholt hat?
Wir haben nur noch sehr, sehr sporadisch Kontakt. Der reißt dann auch immer sehr abrupt wieder ab. Sie hat einfach so weitergemacht. Sie hat die Stadt gewechselt, sie hat einen neuen Job angefangen. Aber vermute nicht, dass da irgendwas passiert ist.
Jakob, der hat uns heute von seiner letzten großen Beziehung erzählt, von seiner Ex, die eine Borderline-Störung hatte. Danke erstmal für deine Offenheit zum Schluss. Sag mal, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du überhaupt wieder offen warst für was Neues?
Das hat über ein Jahr gedauert. Also ja, Beziehungen habe ich seitdem auch keine ernsthafte mehr gehabt. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt wieder was hatte. Und es hat 2 Jahre gedauert, bis ich mich wieder für überhaupt wie jemand ernsthaft interessiert habe, wo ich dachte, oh, die finde ich aber wirklich interessant. Und dann haut es halt nicht immer hin und ist aber auch nicht schlimm.
Das waren ja 2 Jahre mehr oder weniger Achterbahnfahrt. Vielleicht sogar 2,5, 3 Jahre, wenn man sozusagen noch die Therapie sich damit anschaut. Was hast du für dich persönlich daraus gezogen gelernt?
Also ich glaube, dass wenn ich nochmal Anzeichen für sowas entdecken würde, ich vorsichtig werden würde, sehr, sehr vorsichtig. Und ich würde damit nicht ausschließen, dass ich nochmal mit jemandem zusammen sein könnte, der so ein bisschen in die Richtung geht. Aber wenn es extrem ist und nicht therapiert, dann würde ich, glaube ich, so leid es dann einem auch manchmal tut, weil man ja auch die Menschen aus anderen Gründen sehr, sehr gerne mag, darauf verzichten.
Dankeschön, Jakob, für den Besuch bei Eine Stunde Liebe.
Sehr gerne.
Das Gespräch mit Jakob, das habe ich schon vor der Sendung aufgezeichnet. Und nochmal der Hinweis, das war ja eine sehr persönliche Geschichte. Es geht aber auf keinen Fall darum, Menschen mit Störungen wie Borderline irgendwie pauschal als beziehungsunfähig darzustellen oder irgendwie zu stigmatisieren. Aber wie kann ich als Partner überhaupt merken, dass meine Partnerin, mein Partner vielleicht ein psychisches Problem hat? Das habe ich den Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Leipzig gefragt, Ulrich Hegel. Ja, was sind mögliche Anzeichen zum Beispiel für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?
Ja, da wird natürlich das Verhalten auffällig sein, verändert sein. Menschen mit dieser Erkrankung, die werden sehr gebeutelt und gequält von Zuständen, wo sie innerlich unter Druck und Anspannung geraten. Sie haben starke Stimmungsschwankungen, haben so stetig die Schwierigkeit, hier die Mittellage in der Stimmung und im Antrieb zu halten. Das sind auch Menschen, die sehr leicht dann in Konflikt geraten, obwohl sie das gar nicht möchten. Das ist eine sehr leidvolle Erkrankung für die Betroffenen, weil ihnen oft auch der Krankenstatus gar nicht zugeordnet wird, sondern man eher denkt, die Menschen selber sind so böse oder so schlecht, was überhaupt nicht zutrifft.
Jetzt hat uns Jakob in der Sendung geschildert, wie eben die Freundin sehr, sehr eifersüchtig war, dann wieder unglaublich liebevoll und Nähe aufgebaut hat, dann wieder sehr ablehnend war. Also kann ich sowas überhaupt bei der Partnerin, beim Partner ansprechen? Das ist ja schwierig, wenn man diesen Verdacht irgendwann vielleicht haben sollte.
Zunächst gibt es ja in vielen Partnerschaften Spannungen, Konflikte, meistens aus irgendwelchen Sehnsüchten heraus, die dann nicht erfüllt werden und dann ist man frustriert und wird ärgerlich und dann macht man sich gegenseitig Vorwürfe. Das ist ja etwas, was viele Menschen kennen. Wenn bei dem Partner eine Erkrankung vorliegt, ist das allerdings noch viel, viel intensiver und auch schwieriger zu handeln. Man muss wissen, dass für eine psychische Erkrankung man als Angehöriger nicht zuständig ist. Man ist nicht verantwortlich dafür, dass diese Erkrankung ausgebrochen ist und man ist auch nicht verantwortlich für die Behandlung, sondern psychische Erkrankungen gehören eben in die Hände von Ärzten oder psychologischen Psychotherapeuten. Dass man schaut, dass der Erkrankte wie bei einer Blinddarmentzündung in Behandlung kommt. Manchmal, zum Beispiel bei einer Depression, ist es so, dass der Erkrankte gar nicht meint, dass er krank ist, sondern er gibt sich selbst die Schuld, er erlebt sich selbst als Versager. Und dann ist es wichtig, dass die Angehörigen ihn dabei unterstützen und sagen, so, jetzt rufe ich an und mache einen Termin aus und dann gehst du da mal hin und dann wird geguckt, ob eine Diagnose vorliegt oder nicht.
Welche Hilfsangebote gibt es also für Beziehungen, für Menschen, die in der Partnerschaft sind mit einem psychisch kranken Menschen? Gibt es da auch Hilfe?
Es gibt Verbände, wo speziell Hilfe von Angehörigen psychisch Erkrankten angeboten werden. Gibt es bundesweit, die gibt es oft auch regional. Es gibt Selbsthilfegruppen für verschiedene Erkrankungen, zum Beispiel für Angehörige von Menschen mit Schizophrenien. Gibt es in vielen Kliniken, bei uns zum Beispiel auch in Leipzig, Angehörigengruppen. Da kann man sich austauschen und lernen, wie andere mit ihrem erkrankten Partner umgehen.
Was lernt man dann in so einer Gruppe? Also das ist, denke ich mal, man trifft sich da real, redet einfach da über die Erfahrungen in der eigenen Beziehung oder bekommt man auch Tipps, sich abzugrenzen? Wie muss ich mir dann so eine Hilfe vorstellen konkret?
Zunächst ist mal wichtig, dass man sich über die zugrunde liegende Erkrankung informiert. Bei einer Depression zum Beispiel, wenn sich der Partner zurückzieht, dass man dann erkennt, das ist nicht, weil er mich nicht mehr liebt oder weil er sich gehen lässt, sondern weil das eben momentan die Erkrankungsphase ist, die behandelt dann auch wieder vorbeigeht. Also zunächst geht es einfach um Information, um Sachwissen zu der Erkrankung, um das veränderte Verhalten nicht falsch zu interpretieren. Dann geht es häufig auch darum, dass man erkennt, man kann zum Beispiel eine Depression oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung durch Liebe nicht heilen. Genauso wenig, wie man eine Blinddarmentzündung durch Liebe heilen kann. Und trotzdem ist Zuneigung und Nähe und Hilfe, die man anbietet, wichtig. Das gilt ja für jede Erkrankung. Aber andererseits ist auch wichtig zu wissen, dass man sich eben abgrenzen muss und dass man für die Behandlung nicht zuständig ist, sondern das ist Aufgabe der Medizin.
Sagt Professor Ulrich Hegal, Chef der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum Leipzig.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
So, thematischer Wechsel. Zum Schluss noch unser Liebestagebuch. Die Rubrik, wo Menschen aus ihrem Privatleben erzählen. Es ist Zeit für Philipp. Der war fast 2 Jahre hier on air. Ihr habt ihn als Single kennengelernt, seine Tinder-Geschichten gehört und ihr habt mitbekommen, wie er seine jetzige Freundin kennengelernt hat, mit der er noch immer zusammen ist, mit der er sogar zusammengezogen ist. Jetzt nimmt Philipp Abschied von euch. Wir haben ihn über Skype erreicht.
Ja, vor fast 2 Jahren begann das mit diesem Liebestagebuch und das ist echt krass, weil ich nicht gedacht hätte, wie schnell wieder so die Zeit verrennt. Und also wenn ich überlege, wie das halt angefangen hatte mit dem Liebestagebuch, dass ich irgendwie so dachte, ja, erzählst irgendwie mal coole Stories und ich wollte halt eigentlich so, dass halt auch mein Mann zu hören ist und nicht nur Frauen. Und dass sich das halt der dann auch so entwickelt hatte, dass ich diese tolle Frau kennengelernt hatte und zusammengekommen bin und mehrere schöne Urlaube mit ihr hatte und schöne Plätze so erkundigt, rein so jetzt vom Kulturellen, aber halt auch vom Sexuellen. Und dass sie jetzt schon auch zusammen wohnen, jetzt seit über 1/2 Jahr, dass sie mir halt so viel bedeutet. Und ja, deswegen denke ich mal, dass das jetzt, glaube ich, ganz guter Moment ist, zu sagen, okay, nach 2 Jahren ist langsam Schluss, soll ja auch irgendwie aufhören, wenn es am besten ist. Und wer weiß, vielleicht kann es ja sein, dass ich irgendwie sage, okay, hier, ich habe doch nochmal Lust, weil irgendwie was Geiles passiert ist, dass wir ins KitKat gegangen sind oder irgendwie mega geilen Dreier geschoben haben oder. Aber zumindest das Regelmäßige, dass ich da jetzt keine Lust habe, dass da irgendwie was breit zu treten. Und ja, so ist das. Am Anfang hatte ich irgendwie gar keine Ahnung, wie das so ablaufen würde. Das war alles total mega entspannt und null verkrampft. Nee, es war mega schön, das dann auch wieder selber zu hören. Manchmal natürlich so ein bisschen weird, so die eigene Stimme wieder zu hören. Aber also ich hätte eigentlich am Anfang gedacht, dass ich mehr von meinen Tinder-Geschichten erzählen kann, weil ja teilweise dann doch ziemlich lustig und auch ein bisschen verrückt waren, weil ich auch damals nie gedacht hätte, dass das so verläuft, so teilweise dieses, ja, man trifft sich bei mir, obwohl man sich noch nie gesehen hat und dann kommen da halt so diese Sachen raus, dass das halt doch sehr pervers war, aber halt auch sehr schön, also auch manchmal sehr intim, manchmal auch wirklich nur stumpfes One-Night-Stand, so rein, raus und man sieht sich nie wieder. Aber da kann ich auch sagen, das ist nicht das Wahre. Also vielleicht mal so zum Erleben, aber auf Dauer ist das nichts, weil das einen nicht erfüllt. Und ich muss sagen, so eine intakte Beziehung, wo man auch so merkt, man kann sein, wie man will, man muss sich nicht verstellen, das ist so mit echt das Schönste. Und vor allem, wenn man sich wirklich alles erzählen kann. Und Ja, und wenn man auch so merkt, man hat so gemeinsame Hobbys, aber man auch weiß, man kann so seine Sachen alleine machen, egal jetzt, ob man das dabei alleine ist oder mit Freunden oder so. Und ja, Freiheiten lassen. Liebestagebuch kann ich nur sagen, wer irgendwie was zu erzählen hat, unbedingt. Irgendwie ist es halt auch so ein bisschen befreiend. Ja, man kann halt auch für sich selber ein bisschen wieder was mitnehmen. Weil ich glaube, wenn man halt nur so ein bisschen für sich selber darüber nachdenkt, ist es halt das eine, aber wenn man noch drüber redet und gegenüber die Person, die das Mikrofon dann hält, da dann auch so ein bisschen von Ahnung hat, dann macht das auch noch mal mehr Spaß und ja, ist halt ein Mehrwert, nicht nur für einen selber, sondern halt auch, ich glaube, auch für die Zuhörer von Eine Stunde Liebe. Also Leute, traut euch ruhig. Die Redaktion, die passen alle auf, dass da nicht zu viel genannt wird aus so Datenschutzgründen und macht mal ruhig. Also ihr habt ja nichts zu verlieren und wenn es nur einmal ist, dann ist es nur einmal. Aber wer weiß, vielleicht findet ihr auch Gefallen daran, so wie ich. Ich bin da, wie gesagt, ohne irgendwelche Erwartungen rangegangen und ja, 2 Jahre ist natürlich auch keine so kurze Zeit. Aber wie gesagt, hat Bock gemacht.
Klare Ansage von Philipp. Wir sagen auch danke für deine Offenheit und ihr habt seinen Aufruf gehört. Meldet euch fürs Liebestagebuch. Schreibt uns mail@dradiowissen.de oder ihr könnt auch schon an die neue Adresse schreiben mail@deutschlandfunknova.de. Und auch über Kritik, Lob, Feedback freuen wir uns. mail@dradiowissen.de. Das war Eine Stunde Liebe. Danke für eure Neugier. Ich bin Till Opitz. Bleibt liebevoll.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.